Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich werde über das Thema der Arbeit beim jungen Marx sprechen. Vielleicht sollte ich vorab sagen, dass ich mir dieses Thema nicht ausgesucht habe, ja, sondern ich wurde eingeladen, um zu diesem Thema zu sprechen. Das möchte ich nur betonen, weil ich es aus freien Stücken vielleicht nicht gewagt hätte, mich diesem Thema zu widmen. Denn Sie wissen...
Das. Wir müssen mal versuchen, eine Batterie zu bekommen für das eigentliche Mikrofon, was heute Morgen nicht geht.
Kommt aber nichts. Also hier, das funktioniert. Ne? Ich muss nur, ich muss mich ein bisschen vorbeugen. Ja, dann.
Wir versuchen das aber zu ersetzen.
Okay. Ah, geht das?
Ja, das geht schon. Ja.
Okay. Ah. Ausgezeichnet. Danke für den Hinweis. Also. So, und jetzt bin ich dran. Also, ich hatte gerade gesagt, dass ich gerne hier über das Thema der Arbeit spreche, auch wenn ich dieses Thema nicht selbst gewählt habe und auch nicht selbst gewählt hätte, einfach weil es so ein Riesenthema ist. Ja, Sie wissen, dass Karl Marx trotz sehr widriger Arbeitsbedingungen gleichwohl ein enormes Œuvre vorgelegt hat. Ja, auch die kleine Marx-Engels-Ausgabe zählt über 40 Bände, das heißt gut über 10.000 Seiten. Und vermutlich gibt es kaum eine Seite, auf der nicht auch einmal der Begriff Arbeit auftaucht. Ja, und über dieses Thema zu sprechen, ist natürlich abschreckend. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie man überhaupt innerhalb eines Vortrages dieses Thema angehen kann. Und dachte mir, das, was ich Ihnen hier bieten kann, das ist so etwas wie ein Satellitenfoto, also ein Blick von ganz oben drauf. Einerseits verliert man dabei etliche Details, das ist klar, aber andererseits hat so ein Satellitenfoto auch enorme Vorteile. Man sieht plötzlich großräumige Strukturen. Ja. Und das ist vielleicht gerade hier im Robert-Schumann-Haus ganz suggestiv, ja, es reicht, dass Sie mal aus dem Fenster schauen. Da haben wir den Blick von oben auf die Stadt. Ja. Die Porta Nigra sehen wir gar nicht. Wir sehen den Dom, aber nicht die architektonischen Details. Aber andererseits schätzen wir den Blick von oben. Ja, man erkennt. Okay, danke schön. Man versteht, dass die Struktur der Stadt, man sieht, wie sich die Stadt entlang des Reliefs entwickelt hat. Und so einen Blick versuche ich Ihnen heute Morgen auch zu bieten. Ich konzentriere mich dabei in gewisser Weise auf den jungen Marx. Das hat vor allem pragmatische Gründe. Der junge Marx ist ein Autor, der offen humanistisch ist, eine humanistische Gesinnung zeigt, der offen ethisch ist und auch ansatzweise utopisch. Ja, eine konkrete Utopie sucht man bei Marx vergebens, aber es gibt zumindest im Frühwerk immer mal wieder Andeutungen, die man dann im Spätwerk nicht mehr findet. Ja, und wie mein Vorredner schon sagte, das ist auch vor allem im Zusammenhang mit Fromm wichtig, weil der junge Marx eine Entdeckung just jener Zeit ist, in welcher Fromm intellektuell sozialisiert wurde. Ja, also dieser humanistische Marxismus wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts überhaupt erst entdeckt und mobilisiert als Gegenbild gegen die offizielle Marx-Interpretation der Sozialdemokratie, die offizielle Marx-Interpretation der Zweiten Internationale, wo man eben vor allem auf die ehrenden Entwicklungsgesetze, die historischen Entwicklungsgesetze des Kapitalismus Wert gelegt hat. Also Geschichte als eine Abfolge von Klassenkämpfen, die mit einer inneren Notwendigkeit zum Sozialismus führen muss. Und in diese Notwendigkeit hat sich dann die Arbeiterbewegung eingeschrieben, aber es blieb gleichwohl eine Gesetzmäßigkeit, in welcher die Freiheit des einzelnen Akteurs keinen eigentlichen Ort finden konnte. Und das schien sich dann zu ändern durch die Entdeckung des jungen Marx. Insofern ist der junge Marx für uns die erste Adresse. Seit Jahrzehnten wird darüber gestritten unter Marx-Experten, wie sich der alte Marx zu diesem jungen Marx selbst verhält. Einige Kollegen vertreten die Meinung, dass es im Werk von Marx einen veritablen Bruch gibt, dass der alte Marx sich ganz von diesem Humanismus abwendet. Ich sehe das nicht so. Ich kann beim besten Willen keinen Bruch im Werk von Marx entdecken. Man sieht natürlich, dass sich Marx anderen Dingen zuwendet, aber ich glaube, dass dieser Humanismus unterschwellig immer vorhanden bleibt. Ja, für Marx bestand schlichtweg keine Notwendigkeit, es noch einmal zu sagen. Ja, er hat die Sachen in den 40er, 50er Jahren für sich geklärt. Er wusste, wo er steht und musste sich nicht wiederholen, sondern konnte sich seiner eigentlichen Aufgabe widmen, nämlich die ökonomischen Zustände intellektuell zu durchdringen, ohne sich immer wieder wiederholen zu müssen, wie er ethisch überhaupt dazu steht. In diesem Sinne werde ich mir im Umgang mit dem marxischen Werk eine gewisse Laxheit erlauben. Ja, ich spreche zwar hauptsächlich über den frühen Marx, aber ich werde mir auch immer wieder Vorgriffe auf den späteren Marx erlauben. Das heißt, die Textgrundlage, auf die ich mich stütze, die besteht in Folgendem. Zum einen die originären Frühschriften von Marx. Das ist zum einen die deutsche Ideologie. Das ist ein großes Manuskript, welches Marx 44, 45 zusammen mit Marx Engels verfasst hat, vermutlich ohne je die Absicht zu hegen, es zu veröffentlichen. Es handelt sich mehr um einen Text zur eigenen Selbstverständigung. Neben diesem Text stehen die bekannten philosophisch-ökonomischen Manuskripte, auch aus dem Jahr 1844, in welchen sich Marx zum ersten Mal mit ökonomischen Zusammenhängen beschäftigt. Darauf werde ich mich konzentrieren, aber auch hinzuziehen werde ich die sogenannten Grundrisse. Das ist ein umfangreiches Manuskript zur Ökonomie aus den 50er Jahren, sozusagen ein Vorläufer des Kapitals, aber im Stil noch ganz anders. Die Grundrisse sind noch einem hegelianischen Duktus verpflichtet. Ja, Marx spricht dort noch die Sprache des deutschen Idealismus, eine Sprache, die er dann im Kapital abgelegt haben wird. Ja, das Kapital ist gleichwohl noch ein schwer verdauliches und schwer zu lesendes Werk. Die Grundrisse sind aber bei weitem schlimmer. Und auch das Kapital werde ich ganz sporadisch hinzuziehen. Bevor ich mich dem Thema der Arbeit bei Marx zuwenden will, möchte ich einige allgemeine Vorbemerkungen machen über den Begriff der Arbeit, weil es ein schwieriger und gewisserweise auch trügerischer Gegenstand ist. Jeder von uns weiß, was Arbeit ist. Ja, jeder hat seine Erfahrungen damit. Was man dabei leicht übersieht, ist, dass Arbeit zwar vermutlich eine Universalie des menschlichen Lebens ist, sprich an allen Orten und zu allen Zeiten arbeitet den Menschen, aber andererseits ist es natürlich ein Gegenstand, der in seiner Form hochgradig kulturell determiniert ist. Was genau gearbeitet wird, wie gearbeitet wird, aber auch welche Wertung Arbeit erfährt. Ja, also ist Arbeit eine Mühe, die wir versuchen zu minimieren? Oder ist es etwas, woraus wir ein Selbstwertgefühl schöpfen, womit wir uns identifizieren? All das sind Dinge, die historisch hochgradig variabel sind. Ja, und insofern, wenn man an Arbeit denkt, dann denkt man meistens an eine ganz bestimmte Art von Arbeit. Und das ist ein Zusammenhang, dessen man sich bewusst sein muss, wenn man zurück zu Marx geht, einem Denker des 19. Jahrhunderts, der über die Arbeit zu seiner Zeit geschrieben hat. Ich möchte also erstmal versuchen, Sie dafür zu sensibilisieren, was wir unter Arbeit verstehen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Arbeit. Die in unserer Zeit und unserer Gesellschaft dominante Form von Arbeit ist natürlich die Lohnarbeit. Ja? Und was ist Lohnarbeit? Naja, es ist zuerst einmal Mühe. Ja? Das heißt, man verausgabt sich, man verausgabt Energie. Es ist eine Tätigkeit, die unter der Logik der Zweckhaftigkeit steht. Man tut etwas, um etwas zu erreichen. Ja, und mit diesen beiden Polen, die Mühe, die man investiert und das Ziel, welches man erreichen will, ist dann auch das Koordinatensystem eröffnet für den Gedanken der Effizienz. Ja, die Arbeit muss effizient sein. Das heißt, Mühe und Resultat müssen in einem rationalen Verhältnis zueinander stehen. Des Weiteren ist Arbeit im Allgemeinen vermutlich, aber als Lohnarbeit im Besonderen ganz bestimmt, etwas, was unter einem äußeren Zwang stattfindet. Ja, dieser Zwang muss natürlich nicht der Zwang des Kapitalisten sein. Es kann auch einfach eine Notwendigkeit sein, eine Arbeit, die erledigt werden muss, ja, etwas, was getan werden muss. Denken Sie auch an die Hausarbeit, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen muss. Da besteht kein Zwang, es gibt keinen Vorarbeiter mit einer Peitsche in der Hand, aber es besteht eine unmittelbar evidente Notwendigkeit, dass man seinen Haushalt erledigt. Des Weiteren ist Lohnarbeit immer Warenproduktion für den Markt. Das ist ein Aspekt, der später noch wichtig wird. Es ist eine Art von Arbeit, die hochgradig arbeitsteilig ist und in standardisierten Arbeitsgängen, Vorgängen besteht. Es ist eine Form von Arbeit, die eine geringe emotionale Einbindung aufweist und vor allem eine Arbeit, die bezahlt ist. Ja? Und oft sprechen wir über Arbeit im Allgemeinen und denken aber eigentlich an die Lohnarbeit. Ja? Lohnarbeit ist das, was ich beschrieben habe. Daneben bestehen auch andere Formen von Arbeit in unserer Gesellschaft. Das ist eine relativ junge Entdeckung. Das ist eine Entdeckung, die wir vor allem der Frauenbewegung der 70er Jahre und dann der feministischen Ökonomie der 80er und 90er Jahre verdanken. Auch dort, wo kein Lohn bezahlt wird, wird unter Umständen gearbeitet, zum Beispiel im Haushalt. Ja, das ist eine Tatsache, die durch unsere Kategorien oft verdeckt wird. Oft wird der Haushalt als etwas präsentiert, wo man sich kümmert, wo man sich um seine Lieben kümmert und wo man alles aus Affektionen und Emotionen heraus tut. Aber natürlich ist auch das Arbeit. Ja, entscheidende Charakteristika der Lohnarbeit fehlen da. Es ist nicht bezahlt. Es ist eine Form von Tätigkeit, die in der Regel eine hohe emotionale Einbindung aufweist. Sie ist nicht arbeitsteilig und standardisiert, sondern eher generalistisch und kontextuell. Gleichwohl könnte es doch eine Form von Produktion von Waren sein. So verstehen wir unseren Haushalt nicht, aber de facto ist es das. Ja, im Haushalt reproduziert sich die Arbeitskraft, die dann auf dem Arbeitsmarkt zur Ware wird. Ja, der einzelne Arbeiter regeneriert allabendlich zu Hause seine Arbeitskraft, um am nächsten Morgen wieder fit zu sein. Und auch die nächste Generation von Arbeitern wird dort produziert. Ja, in der feministischen Ökonomie bezeichnet man das als Reproduktion in Abgrenzung zur Produktion. Produktion als das, was in der Fabrik stattfindet, und Reproduktion als das, was zu Hause stattfindet. Aber auch das kann man beschreiben als eine Form von Warenproduktion. Und all das ist eben auch Arbeit. Ja, es mag emotional stark besetzt sein, es mag mit Liebe zu tun haben, aber es ist Arbeit, es ist Verausgabung von Energie. Es kann stressig sein, es kann anstrengend sein und frustrierend und so weiter und so fort. Aber es unterscheidet sich eben in vielen Dingen von der Lohnarbeit. Und das ist etwas, was wir in der aktuellen Diskussion oft zu spüren bekommen. Denken Sie an die Diskussion um die Pflegearbeit. Ja, da wird so eine traditionelle Hausarbeit wird plötzlich marktförmig, wird warenförmig selbst, wird kommodifiziert und in eine Dienstleistung überführt und verhält sich dabei anders als andere Arten von Arbeit. Ja, es lässt sich, die Produktivität der Pflegearbeit zum Beispiel lässt sich nicht im gleichen Maße steigern wie die Produktivität von Arbeit in der Fabrik. Also die kapitalistische Ware, Pflege, verhält sich auf dem Markt anders, als wir es von anderen Waren gewöhnt sind, was zu den Problemen führt, die wir heute haben. Ja. Oder denken Sie zum Beispiel an die Diskussion über den Einsatz von Pflegerobotern. Ja, etwas, was unmittelbar entsetzlich wirkt. Ja. Eben weil Pflegearbeit etwas anderes ist als die Lohnarbeit. Das wollte ich nur vorausschicken, um Sie ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass wir eigentlich vorsichtig sein müssen, wenn wir über Arbeit sprechen, weil es die Arbeit überhaupt nicht gibt, sondern immer nur Arbeit unter ganz bestimmten Formen. Und wenn Marx über Arbeit spricht, dann, das werden Sie sehen, dann meint er grundsätzlich zwei verschiedene Sachen. Er meint die Lohnarbeit im Kapitalismus und dann etwas anderes, utopisches, was er meistens als Tätigkeit beschreibt. Was sich dahinter verbirgt, das wird hoffentlich im Laufe des Vortrages weiter klar. Nun, jetzt steht die Herausforderung vor mir, zu dem Thema Arbeit bei Marx zu sprechen. Was sieht man, wenn man von oben auf Marx schaut, wie wir hier von oben auf Trier schauen? Ich glaube, man kann vier große Achsen im Denken von Marx über Arbeit unterscheiden. Ich habe die mal provisorisch benannt als: erstens, Arbeit ist produktiv. Zweitens, Arbeit geschieht an einem materiellen Gegenstand, den wir in der Regel der Natur entnehmen. Drittens, Arbeit ist Selbstrealisierung der menschlichen Gattung. Und viertens, Arbeit ist gesellschaftlich vermittelt. Das heißt, sie findet kollektiv statt, sie findet arbeitsteilig statt und sie findet mithilfe von Maschinen statt. Das sind vier Aspekte, die mögen auf den ersten Blick teilweise auch banal wirken. Aber gleichwohl erlauben sie uns einen schnellen Einstieg in das Marx'sche Werk. Vor allem werden wir sehen, dass jede dieser Achsen es erlaubt, die Marx'sche Utopie von der Marx'schen Dystopie zu unterscheiden. Ja, wir können an jedem Aspekt festmachen, was Arbeit eigentlich sein sollte und in einer idealen Gesellschaft, in der Utopie des Kommunismus sein könnte. Und wir sehen, wir können damit kontrastieren, was Arbeit in jedem einzelnen dieser vier Aspekte im Kapitalismus dann tatsächlich ist. Wir werden sehen, Marx arbeitet, vor allem der junge Marx arbeitet daran, zu zeigen, dass der Kapitalismus wirklich so eine Art verkehrte Welt ist, eigentlich eine Perversion ist. Und er versucht herauszuarbeiten, wie tief diese Perversion eigentlich geht. Das ist ein Aspekt, der übrigens auch gestern Abend schon in dem Abendvortrag von der Sabine Leidig ganz gut zum Ausdruck kam. Es gab da eine Stelle, an welcher sie sich über die Eigentumsverteilung in der heutigen Welt empörte, und sie sagte, dass 8 Menschen so viel besitzen wie eine Hälfte der Menschheit, das ist, und dann benutzte sie ein interessantes Wort, sie sagte, das ist doch absurd. Nun, ich sehe, dass einige nicken, auch ich habe gestern Abend genickt, aber wir sollten mit unserem Nicken vorsichtig sein, ja? Denn absurd ist es erstmal nicht. Es ist erstmal eine Tatsache, und zu dieser Tatsache kann man sich dann verhalten. Ja? Man kann sie moralisch beurteilen, ja? Man kann es schlecht finden. Absurd ist eigentlich etwas anderes. Ja? Es passt eigentlich nicht, eine solche Tatsache als absurd zu beschreiben. Und trotzdem hat dieses Urteil eine gewisse Evidenz für uns, sodass wir gleich nicken möchten. Ja? Und im Grunde nickt auch der junge Marx. Nur er bleibt dabei nicht stehen, sondern er versucht uns aufzuzeigen, was der präzise Sinn der Rede von Absurdität ist. Warum ist es absurd? Und das macht er, und das macht die frühen Schriften von Marx interessant, das macht er auf 2 verschiedenen Niveaus. Zum einen auf einem technischen, ökonomischen Niveau. Ja, er zeigt, warum es irrational in ökonomischen Begriffen ist, sich auf eine bestimmte Art zu verhalten, die dann im Kapitalismus verbindlich wird. Und er zeigt es auch auf einem moralischen Niveau, ja, dass wir es mit einer Perversion zu tun haben. Und da bekommt diese Idee der Perversion, einer Verdrehung, einen ganz exakten Gehalt, den ich versuchen werde herauszuarbeiten. Okay, damit wende ich mich diesen 4 Punkten zu, die dann meinen Vortrag oder das, was ich jetzt in den übrigen 30 Minuten etwa Ihnen erzählen werde, strukturieren werden. Die erste Achse lautete erinnerlich, Arbeit ist produktiv. Das ist erstmal banal, deswegen arbeiten wir, ja, weil wir dadurch irgendetwas erzeugen. Das Interessante ist, dass diese Erzeugung im Kapitalismus in 2 verschiedenen Registern geschieht. Einerseits erzeugen wir Waren, die für irgendetwas gut sind. Das ist bei Marx der sogenannte Gebrauchswert. Wir erzeugen nützliche Gegenstände. Zum anderen erzeugen wir aber auch Wert, Tauschwert im ökonomischen Sinne. Und was das Spezifische im Kapitalismus ist, ist, dass der Tauschwert sich eigentlich an die Stelle des Gebrauchswertes setzt. Man produziert die Dinge nicht, also wenn man es mit einer entwickelten Warenproduktion zu tun hat, produziert man die Dinge nicht, weil sie nützlich sind, sondern weil sie Tauschwert haben, ja, weil man damit wirtschaften kann und Gewinn erwirtschaften kann. Und dann stellt sich eben die Frage, wie verhalten sich diese beiden Register, Tauschwert und Gebrauchswert, zueinander? Nun, dass es diese beiden Register gibt, Marx betont das, aber das ist natürlich keine genuin marxistische Einsicht. Das sagt Ihnen auch jeder Mainstream-Ökonom. Ja, das ist allen klar. Die Frage ist, wie sich diese beiden Punkte zueinander verhalten. Und die Lehrbuchökonomie gibt das offen zu und sagt, naja, das ist ja gerade der Witz im Kapitalismus. Die Menschen sind halt egoistisch. Ja, und wenn wir darauf hoffen, dass die Menschen aus reinem Altruismus, weil sie anderen Menschen was Gutes tun wollen, anfangen, nützliche Dinge zu produzieren, na, das wird niemals klappen. Ja, und das Geniale am Kapitalismus ist, dass wir den Egoismus mobilisieren können dafür, dass die Menschen den anderen Menschen Gutes tun. Ja, der einzelne Kapitalist will wirklich nur Gewinn machen, aber damit er Gewinn machen kann, muss er was Nützliches herstellen. Ja, er muss Medikamente herstellen, die ihnen helfen, ja, und so weiter und so fort. Ja, das ist das große Wunder des Kapitalismus. Und genau hier stellt sich die Frage. Ja, also die analytische Leistung von Marx ist nicht, dass er überhaupt diese beiden Register unterschied, sondern dass er ein Fragezeichen hinter dieses Resonement setzte und fragte, ist das denn wirklich so? Ja, und es ist natürlich nicht so, weil der Zusammenhang zwischen Gebrauchswert und Tauschwert sehr viel loser ist, als es von der Lehrbuchökonomie unterstellt wird. Ja? Es gibt einen gewissen Zusammenhang, der dadurch verbürgt ist, dass wir als Konsumenten frei sind. Ja? Niemand kann uns zwingen, irgendetwas zu konsumieren, zumindest auf einem idealen Markt nicht. Ja? Das hört da auf, wo wir es zum Beispiel mit geplantem Verschleiß oder solchen Phänomenen zu tun haben. Da wird tatsächlich ein gewisser Zwang auf uns ausgeübt, Dinge zu kaufen. Aber auch wir heute sind im Allgemeinen frei, Dinge zu kaufen oder nicht zu kaufen. Ja? Und das garantiert, dass es ein irgendwie gearteten losen Zusammenhang zwischen Tauschwert und Gebrauchswert geben muss. Allerdings ist dieser Zusammenhang, und das ist jetzt der kritische Punkt, unendlich flexibel. Ja? Wir sind nicht die souveränen Konsumenten, von denen die Ökonomen schwadronieren, ja, sondern wir sind unendlich formbare Wesen. Und wenn Sie einfach mal in Gedanken durchgehen, was Sie so in einer Woche alles konsumieren, ja, da stillen Sie nicht Ihre Grundbedürfnisse, ja, sondern Sie sind ein hochgradig spezifizierter Akteur in einem modernen Markt, der sich einfach domptieren lässt. Ja. Man macht mit Ihnen etliche Dinge und Sie konsumieren und konsumieren Dinge, die Sie vielleicht überhaupt nicht benötigen. Einfach nur, damit die Maschine immer weiterläuft. Ja, die Maschine, Kapitalismus muss immer weiterlaufen, vielleicht muss sie sogar immer schneller laufen, und dazu gehört, dass wir eben dieses ganze Zeug auch fressen. Ja, da geht es nicht um die Stellung von Grundbedürfnissen. Marx hat das, diesen Skandal auf eine Art und Weise gefasst, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Er reflektiert das einmal in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844. Und da bin ich auf ein Zitat gestoßen, was das Herz jeden Frommlesers höher schlagen lassen muss. Er beschreibt dort, dass wir im Kapitalismus uns die Welt nur noch im Modus des Privateigentums aneignen. Ja? Und dann sagt er, was das mit uns macht. Er schreibt, das kann man wahrscheinlich als eine sozialpsychologische Studie lesen. Er schreibt, das Privateigentum hat uns so dumm und einseitig gemacht, dass ein Gegenstand erst der unsrige ist, wenn wir ihn haben. An die Stelle aller physischen und geistigen Sinne ist daher die einfache Entfremdung aller dieser Sinne, der Sinn des Habens, getreten. Wir sind vollkommen verarmt und wir haben nur noch den Sinn des Habens. Das sagt er wörtlich, und Haben ist kursiv gesetzt. Die Aufhebung des Privateigentums ist daher die vollständige Emanzipation aller menschlichen Sinne und Eigenschaften. Und da haben Sie ganz eng gedrängt die kapitalistische Dystopie und die kommunistische Utopie. Im ersten Aspekt, Arbeit ist produktiv. Ja. Arbeit ist produktiv heißt als Utopie gelesen, dass wir uns die Welt aneignen, ja, dass wir die Welt so umgestalten, dass sie uns nützlich wird, dass wir Gebrauchswerte in ihr vorfinden und uns in der Welt eine Heimat machen können. Und im Kapitalismus kehrt sich das gegen uns. Ja, der Gebrauchswert ist nur noch ein Vorwand zur Erwirtschaftung von immer mehr monetärem Reichtum. Und wir verkümmern, und alle unsere Sinne reduzieren sich auf den einen entfremdeten Sinn, den Sinn des Habens. So viel zum ersten Aspekt. Arbeit ist produktiv. Damit komme ich zum zweiten Aspekt. Arbeit findet an einem materiellen Gegenstand statt. Ja, Sie haben Materie in der Hand, die Sie formen. Das ist wesentlich für den Arbeitsprozess. Diese Materie, die fällt nicht vom Himmel. Wir entnehmen diese Materie der Natur. Dabei entstehen Abfälle. Einerseits Abfälle direkt im Produktionsprozess. Ja, wir nehmen von der Materie etwas ab. Wir hobeln zum Beispiel das Holz und dabei entstehen Späne. Das ist die erste Form von Abfall. Aber auch den Gebrauchsgegenstand, den wir dabei erzeugen, wird irgendwann zum Müll und wird dann wieder der Natur übereignet. Ja. Das ist ein Sachverhalt, den Marx sehr präzise vor Augen hat. Er beschreibt das schon in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, wo er immer wieder darauf insistiert, dass der Mensch ein Teil der Natur ist. Er geht sogar so weit, die Natur als den unorganischen Leib des Menschen zu betrachten. Ja, die Natur ist eigentlich unser Leib, es gibt überhaupt keinen Grund, so emphatisch an den Grenzen des Organismus Halt zu machen. Ja, wir sind so wesentlich mit unserer Umwelt verknüpft, dass wir das eigentlich als einen Gesamtprozess betrachten müssen. 1844 hat Marx noch nicht die richtigen Worte dafür. Ja? Also wenn er von dem unorganischen Leib des Menschen spricht, dann sehen wir ja schon, dass er hier gezwungen ist zu improvisieren. Aber er findet dann bald den richtigen Begriff dafür. Denn just in den 1830er Jahren wird ein Begriff geprägt, der uns heute ganz selbstverständlich geworden ist, der Begriff des Stoffwechsels. Ja, das ist ein Begriff, den zum Beispiel der Chemiker Justus von Liebig mitprägt. Marx trifft auf diesen Begriff. Sie wissen, dass Marx sehr intensiv die naturwissenschaftliche Forschung seiner Zeit rezipiert hat. Und er eignet sich den Begriff an. In den Grundrissen aus den 50er Jahren ist der Begriff dann schon sehr prominent. Und Marx insistiert darauf, Arbeit ist Stoffwechsel. Arbeit ist ein Stoffwechsel mit der Natur. Jeder Organismus betreibt Stoffwechsel, ja, das heißt, man isst und man scheidet aus. Aber die Menschen geben diesem Stoffwechsel halt eine bestimmte Form. Wir sehen da also schon so eine Art ökologisches Bewusstsein bei Marx. Das wird dann später im Kapital sehr viel weiter getrieben. Da beschreibt Marx den gesamtgesellschaftlichen Stoffwechsel. Ja, da bezieht er das nicht mehr auf das einzelne Individuum, welches mit der Natur stoffwechselt, sondern er beschreibt die gesamte Gesellschaft in ihrem Stoffwechsel mit der Natur. Und er stellt fest, dass dort im Kapitalismus ein enormes Problem auftritt. Er schreibt von einem unheilbaren Riss, der im Stoffwechsel der Gesellschaften mit der Natur entsteht. Er beschreibt das sehr emphatisch. Er sagt, dass sich die Natur, dass sich die Gesellschaften dort sogar in Widerspruch zu den Naturgesetzen setzen. Er beschreibt das, das ist etwas dunkel, was er meint, und er beschließt diese Passage mit einem Wort zwischen Klammern, da steht einfach nur Liebig. Ja? Und damit ist der Chemiker Liebig gemeint, dessen Arbeiten Marx gut kannte. Und wenn man in Liebigs Agrarchemie nachliest, dann versteht man sehr genau, was Marx mit diesem unheilbaren Riss meinte. Er meint etwas ganz Konkretes, etwas Schmutziges. Konkret geht es um den Umgang mit menschlichen Fäkalien. Ja? Wenn man Landwirtschaft betreibt, dann entzieht man durch das Wachstum der Pflanzen dem Boden Phosphat und Stickstoff, ja, Stoffe, die Pflanzen zu ihrem Wachstum brauchen. Die befinden sich nachher in der Pflanze. Der menschliche Organismus nimmt die über die Nahrung auf, kann mit diesen Stoffen aber nichts anfangen, sondern scheidet sie wieder aus. Damit man das Pflanzenwachstum auf dem Acker aufrechterhalten kann, müssen eigentlich diese Stoffe zurück auf den Acker. Ja? Und das war auch über Jahrhunderte so. Bis in der Neuzeit da eben ein Riss entsteht. Das heißt, die Städte beginnen Kanalisationen anzufertigen und die Fäkalien in die Flüsse zu leiten. Und damit sind diese Phosphate einfach für die Natur verloren. Ja, sie werden in die Meere gespült und sedimentieren dort und sind über Millionen Jahre unzugänglich. Ja, das ist übrigens etwas, was das 19. Jahrhundert enorm umgetrieben hat. Ja, die gesamte europäische Landwirtschaft, aber auch die nordamerikanische Landwirtschaft, sieht zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Produktionskrise. Ja, die Erträge fallen auf den Äckern. In England bricht eine regelrechte Panik aus. Ja, man hat Angst, dass man verhungert. Abwenden konnte man das dann erst durch die Entdeckung von Guano und einige Jahrzehnte später dann durch die Möglichkeit, Stickstoff aus der Atmosphäre zu binden und Kunstdünger herzustellen. Aber das ist ein Aspekt, der auch die heutigen Wissenschaftler noch umtreibt. Ja, also die Störungen der globalen Stickstoff- und Phosphorkreisläufe sind für die Umweltwissenschaftler einer der beunruhigendsten Aspekte der ökologischen Krise. Ja, im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit steht ja eigentlich nur der Klimawandel, ja, das heißt die Veränderung der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre und die Aufheizung der Atmosphäre als Folge. Für die Wissenschaftler ist das nicht der alarmierendste Aspekt. Der alarmierendste Aspekt ist tatsächlich unser Eingriff in den Phosphorkreislauf, der bald in einigen Jahrzehnten zu einem dramatischen Problem kommen wird. Und, das sollte ich an der Stelle noch erwähnen, auch das Artensterben. Ja, also die enorm erhöhten Sterblichkeitsraten unter Arten. Ja, es sind bis zu 30.000 Arten, die pro Jahr aussterben. Das sind viel, viel gravierendere Probleme als der Klimawandel selbst. Und zumindest was das erste Problem angeht, Michin sagte etwas, was zu Marxens Zeit eine große Aufmerksamkeit erlangt hat, was intensiv reflektiert wurde und auch bei Marx reflektiert wurde, der wirklich einen Ansatz zu einer ökologischen Theorie entwickelt. Ja, er beschreibt den Kapitalismus als etwas, was die naturgesetzlichen Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Reproduktion stört, und vor allem parallelisiert er die Ausbeutung des Arbeiters und die Ausbeutung der Natur. Ja, das macht er im Kapital, vor allem im dritten Band, sehr beeindruckt, wo er sagt, wir beuten nicht nur den Arbeiter aus, sondern auch die Böden. Das kann man unmittelbar in Analogie setzen, und das ist ein Gedanke, der dann in der heutigen Theoriebildung wieder aufgegriffen wird, in dem sogenannten Ökomarxismus, der heutzutage vermutlich der interessanteste Ansatz ist zu einer wirklich allumfassenden Theorie unserer Gesellschaft, wo man die Ausbeutung in all ihren Aspekten thematisiert, also die Ausbeutung des Arbeiters, aber auch die Ausbeutung der Natur und weiter darüber hinaus die Ausbeutung der Kolonien und auch die Ausbeutung der Frauen. Im ökologischen Marxismus versucht man wirklich all das in eine Theorie zu bringen und auch über die bloße Analogie, die bloße metaphorische Analogie herauszutreiben und wirklich theorieförmig zu machen. Das wollte ich Ihnen zu diesem zweiten Aspekt sagen. Arbeit ist Stoffwechsel mit der Natur, und das kann auf zwei Arten geschehen, entweder so, dass sich eine Nachhaltigkeit ergibt, oder kapitalistisch, ja, wo man diese Nachhaltigkeit prinzipiell stört. Damit kommen wir zum dritten Aspekt und dem werde ich ein bisschen mehr Zeit einräumen, weil er auch im Titel prominent exponiert ist. Jetzt geht es um Menschwerdung und Selbstentfremdung. Der dritte Aspekt lautet, Arbeit ist Selbstrealisierung der menschlichen Gattung. Was damit gemeint ist, muss ich erklären. Das kann ich durch ein Zitat aber schon hinreichend tun, ein Zitat aus der deutschen Ideologie, die Marx, wie erwähnt, 1844 mit Friedrich Engels verfasst. Dort schreiben die beiden, man kann die Menschen durch das Bewusstsein, durch die Religion, durch was man sonst will, von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren. Ein Schritt, der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Also hier entwerfen Marx und Engels ihre Anthropologie und sie sagen, was ist der Mensch? Der Mensch ist das Tier, welches seine Lebensmittel selbst produziert. Das unterscheidet uns von den anderen Tieren. Ja, die Kuh frisst einfach Gras, ja, und hat ein Verdauungssystem, was so ausgelegt ist, dass es sich die Nährstoffe des Grases erschließen kann. Ja. Bei dem Menschen ist das anders. Wir produzieren unsere Lebensmittel. Zum Beispiel kochen wir Lebensmittel, ja, damit wir überhaupt an die Nährstoffe herankommen. Ja. Was in der Evolution des Menschen ein enormer Schritt war. Ja, dadurch haben wir uns überhaupt erst Energieressourcen erschlossen, die dann auch zur Evolution des Gehirns führen konnten und solche Dinge. Das wiederholt in gewisser Weise diese ökologische Einbettung des Menschen. Ja, Sie sehen, dass der Mensch zum Beispiel kocht, ist im Grunde ein Teil unseres Verdauungssystems. Ja, wir müssen die Dinge kochen. Das heißt, das Kochen ist für unser Leben genauso wesentlich wie der Magen. Ja, man kann im Grunde sagen, das Kochen gehört zum Verdauungssystem des Menschen dazu. Ja, es ist zwar externalisiert, in die Natur gelegt, aber wir haben hier mit Marx schon begriffen, dass wir gar nicht so emphatisch zwischen dem Individuum und seiner Umwelt unterscheiden sollten. Ja, die Natur ist der unorganische Leib des Menschen. Vor allem sehen wir hier aber, dass die Arbeit hier einen extrem fundamentalen Charakter annimmt. Ja. Die Arbeit ist dem Menschen nicht äußerlich. Es hat sich nicht ergeben, dass der Mensch arbeitet, um seinen Lebensstandard zu erhöhen oder so etwas, sondern dadurch, dass er arbeitet, wird er überhaupt zum Menschen. Ja, das ist die Bedeutung dieses Satzes, dass der Mensch das Tier ist, welches seine Lebensmittel produziert. Das heißt, nur indem wir arbeiten, realisieren wir unsere Gattung, ja, werden wir überhaupt richtig zum Menschen. Das bedeutet insbesondere, dass der Begriff der Arbeit und jetzt in Anführungszeichen gesetzt, weil man jetzt genau darüber nachdenken muss, was man damit meint. Das bedeutet also, dass der Begriff der Arbeit bei Marx prinzipiell positiv besetzt ist. Ja? Und darin unterscheidet sich Marx, da hat er schon eine Wendung vorgenommen gegenüber früheren Jahrhunderten, wo Arbeit vor allem konnotiert war mit Mühsal. Ja? Arbeit eigentlich etwas, was zu vermeiden ist. Und Marx kommt hier fast in die Nähe einer protestantischen Arbeitsethik. Wobei man aber eben bedenken muss, dass unter Arbeit ganz unterschiedliche Dinge verstanden werden kann. Ja? Die Lohnarbeit erfüllt dieses Versprechen gerade nicht. Das werden wir jetzt gleich im nächsten Schritt sehen. Ja? Wenn er hier von Arbeit spricht, dann ist mehr Tätigkeit gemeint. Also wir sehen, der Mensch realisiert sein menschliches Wesen überhaupt erst durch die Arbeit. Die Arbeit ist ihm insbesondere nichts Äußerliches. Ja, das ist erstmal auf Gattungsebene gemeint, aber ich denke, das ist eine Diagnose, die man herunterbrechen kann bis hin zum einzelnen Individuum. Ja, auch der Einzelne kann die Arbeit nicht als etwas Äußerliches betrachten. Sicherlich kann man einfach einem Job nachgehen, um seinen Lebensunterhalt zu sichern und sagen, was mir wichtig ist, das mache ich halt danach in der Freizeit. Aber schon die Tatsache, dass wir zwischen Arbeitszeit und Freizeit unterscheiden und eine Arbeit als einen bloßen Job betrachten, ja, das ist eine gesellschaftliche Wertung, die wir uns nicht aussuchen können, sondern hat etwas zu tun mit der Art und Weise, wie wir arbeiten. Ja, einem Landwirt wird diese Unterscheidung, diese emphatische Unterscheidung zwischen Arbeitszeit und Freizeit fremd sein. Und mir als Philosophen ist sie auch fremd. Ja. Wir können vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist uns so wenig äußerlich, dass sie in letzter Instanz auch bestimmt, wie wir Politik machen. Ja, das ist ein Gedanke, der mir gestern Abend gekommen ist, als ich Sabine Leilig zuhörte, die über die Schwierigkeiten linker Politik heute sprach. Ich musste da denken an die Geschichte der Europäischen Revolution von Eric Hobsbawm. In diesem Buch motiviert dieser britische Historiker, wie die Arbeiterbewegung entstanden ist, eigentlich aus der Arbeitserfahrung der Arbeiter. Ja. Er beschreibt dort, dass die Arbeiter in den Fabriken die Erfahrung gemacht haben, dass der Einzelne nichts ist und sie zusammen aber alles sind. Ja, dass man immer nur zusammenarbeitet, dass man immer zusammen ist, dass man im Kollektiv arbeitet, dass man im Kollektiv stark ist und dass der Einzelne nicht ausbrechen darf. Ja. Und er sagt, und das war eigentlich die Grundlage auch für die politische Tätigkeit der Arbeiterbewegung, ja, für diese unbedingte Disziplin und Solidarität in der Arbeiterbewegung. Und das, denke ich, ist schon ein interessanter Hinweis, um die heutige Situation zu verstehen. Denn wir sehen, dass die Arbeiterbewegung in gewisser Weise in die Sackgasse gegangen ist. Ja, also diese Disziplin, dieses Arbeitersoldatentum, ja, hat sich einerseits als ein Erfolgsmodell erwiesen. Die Arbeiter haben sich enorme Verbesserungen erkämpft. Aber andererseits ist diese Bewegung dann an irgendeinem Punkt konservativ geworden. Ja, die Gewerkschaften haben heute nicht traditionelle Beschäftigungsverhältnisse überhaupt nicht auf dem Schirm und arbeiten eigentlich hauptsächlich an der Besitzstandswahrung eines bestimmten Modells von Arbeit. Ja, und alles andere sehen sie nicht. Und umgekehrt sieht man natürlich auch, dass diejenigen, die diese Formen von Arbeit nicht teilen, sich schwer tun, sich politisch zu engagieren. Ja, die heutigen individualistisch gestimmten Menschen, und da schließe ich mich mit ein, tun sich halt schwer, sich im Kollektiv zu engagieren. Ja, und das ist ein grundsätzliches Dilemma, dass diejenigen, die diese Arbeitserfahrung noch haben, im Grunde eine konservative Richtung eingeschlagen haben, während die, die eine andere als diese konservative Richtung wünschen, aber über diese Grunderfahrung der Solidarität nicht mehr verfügen und deswegen in einer politischen Organisation im Grunde fremd sind. Ja, aber das nur als ein Gedankensplitter, eine Fußnote. Ich war stehen geblieben, damit zu skizzieren, dass die Arbeit für Marx Selbstrealisierung der menschlichen Gattung ist. Erst durch die Arbeit werden wir zu Menschen. Und was geschieht nun im Kapitalismus, wenn wir unter kapitalistischen Bedingungen arbeiten, das heißt, wenn wir einer Lohnarbeit nachgehen? Jetzt kommen wir zu dem Thema der Entfremdung. Ja, das ist der eigentliche Kern des Vortrages. Und das ist ein ziemlich haariges Thema. Der Begriff der Entfremdung hat sich in gewisser Weise popularisiert. Ja, also auch gestern Abend zum Beispiel fiel der Begriff mehrere Male. Und es ist ein Begriff, der sehr schwammig ist, der in seinem Gebrauch sehr wenig reguliert ist. Und es ist immer unklar, was man damit meint. Und ich wäre froh, wenn ich Ihnen jetzt sagen könnte, es gibt eine verbindliche Verwendungsweise, die finden wir bei Marx, und zwar folgende. Ja, also wenn ich hier offen normativ als Philosoph sprechen müsste und sagen könnte, Sie müssen das mit Entfremdung meinen, wenn Sie etwas damit meinen möchten. Aber so ist es leider nicht. Ja, man sieht vielmehr, dass die Situation auch bei Marx eine andere ist. Auch Marx prägt diesen Begriff nicht, sondern er findet ihn vor. Ja, der Begriff ist schon da, er bietet sich irgendwie an, und was Marx dann macht, ist, er ringt mit diesem Begriff und er versucht, ihm irgendwie einen präzisen Bedeutungsgehalt zu geben. Ja, aber das ist ein Projekt, es ist unklar, inwieweit er es schafft. Ja, aber es wird niemals zu einem Terminus technicus, ja, von dem man wirklich sagen kann, wie man ihn zu verwenden hat. Global lässt sich erst einmal sagen, dass dieser Begriff doppelbödig ist, insofern, dass er immer zwei Analyseebenen umfasst, die ich zu Beginn des Vortrages schon angedeutet hatte. Zum einen beschreibt Marx jetzt immer einen ökonomischen Sachverhalt, ja, und will eine ökonomische Irrationalität aufdecken. Und zum anderen treibt er das aber langsam auf eine moralische Skandalisierung hin. Ja, und das werden wir jetzt verfolgen. Wie er das macht, er macht das vor allem in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1944, und ich möchte Ihnen mal das Eingangszitat der relevanten Passage vorlesen, welches schon sehr beeindruckend ist. Da heißt es: Wir gehen von einem nationalökonomischen gegenwärtigen Faktum aus. Und zwar folgendes: Der Arbeiter wird umso ärmer, je mehr Reichtum er produziert, je mehr seine Produktion an Macht und Umfang zunimmt. Der Arbeiter wird eine umso wohlfeilere Ware, je mehr Waren er schafft. Mit der Verwertung der Sachwelt nimmt die Entwertung der Menschenwelt in direktem Verhältnis zu. Die Arbeit produziert nicht nur Waren, sie produziert sich selbst und den Arbeiter als eine Ware, und zwar in dem Verhältnis, in welchem sie überhaupt Waren produziert. Je mehr Reichtum der Arbeiter schafft, desto ärmer wird er. Was ist damit gemeint? Es gibt zum einen die ökonomische Dimension. Und das lässt sich sehr präzise sagen, was er da meint. Für Marx ist erinnerlich die Arbeitszeit der Maßstab des Wertes. Ja, der ökonomische Wert bemisst sich durch die investierte Arbeitszeit. Was wir im Kapitalismus sehen, ist, dass die Arbeit immer produktiver wird. Das heißt, der einzelne Arbeiter ist in der Lage, immer mehr Waren herzustellen. Was bedeutet das? In dem Maße, in dem er produktiver wird, wird das, was er ist, nämlich die wahre Arbeitskraft, immer billiger. Denn bezahlt wird der Arbeiter nach dem, was er benötigt, um seine Arbeitskraft zu reproduzieren. Ja, das bestimmt den Lohn. Ja, der Arbeiter hat einen Anspruch auf ein bestimmtes Lebensniveau, welches, das ist Verhandlungssache, ja, das hängt auch davon ab, wie stark die Gewerkschaften sind. Aber dieses Lebensniveau seiner Familie und seiner selbst, das bestimmt den Lohn. Und je produktiver der Arbeiter ist, desto leichter lässt sich dieses Lebensniveau erreichen, desto billiger wird er selbst. Ja, also er stellt immer mehr Werte her und entwertet dadurch sich selbst immer weiter. Ja, das ist die erste ökonomische Dimension. Die zweite ökonomische Dimension besteht darin, dass natürlich der Mehrwert immer weiter steigt. Je schneller der Arbeiter an einem Arbeitstag seinen eigenen Lohn erwirtschaftet hat, desto mehr bleibt übrig als sogenannter Mehrwert, den sich der Kapitalist aneignet. Das heißt, indem der Arbeiter arbeitet und immer produktiver arbeitet, macht er den Kapitalisten immer reicher. Ja, also auch in diesem Sinne wird er immer ärmer. Er entwertet den Wert dessen, was er ist, die einzige Ressource, die er hat, weil das macht den Lohnarbeiter ja überhaupt erst zum Lohnarbeiter, dass er nichts hat. Ja, er hat keine Maschinen, aber er hat auch nicht genug Land, um sich zu ernähren. Deswegen muss er sich überhaupt in der Fabrik verdingen und macht das dort auf eine Art und Weise, die ihm selbst unmittelbar schadet. Ja. Das ist die ökonomische Dimension dieser Analyse. Und nun wendet sich Marx der moralischen Dimension zu und versucht, die eben durch den Begriff der Entfremdung einzufassen. Und wie ich Ihnen sagte, das ist auch für Marx eine schwierige Arbeit. Ja? Er arbeitet sich auf etwas zu, er versucht, so ein Bauchgefühl zu explizieren. Und wir können ihm ein paar Schritte folgen. Er schafft es, denke ich, schon mit dem vagen Begriff der Entfremdung eine relativ genaue Vorstellung zu verbinden. Er macht es in verschiedenen Schritten. Ja? Er macht es in drei Schritten. Erstens betrachtet er die Seite des bloßen Produktes. Entfremdung als Entfremdung vom Produkt. Der Sachverhalt ist im Grunde ganz banal. Der Arbeiter stellt Waren her, die ihm nicht gehören. Punkt. Ja. In diesem Sinne ist er von dem Reichtum, den er schafft, entfremdet. Es ist nicht sein eigenes, sondern es ist ihm fremd. Das bedeutet insbesondere, dass der Arbeiter einen Reichtum schafft, über den er nicht verfügt. Ein anderer verfügt über diesen Reichtum, nämlich der Kapitalist. Und je mehr Reichtum der Kapitalist hat, desto größer ist auch seine Macht. Ja? Und das ist schon ein interessanter Punkt. Ja, der Arbeiter produziert nicht nur eine materielle Welt, die ihm nicht gehört, die ihm fremd ist, sondern er produziert eine materielle Welt, die über ihn bestimmt. Ja? Und da sehen wir schon dieses Moment der Perversion. Eigentlich befreien wir uns durch die Arbeit. Eigentlich eignen wir uns durch die Arbeit die Welt an und werden in ihr heimisch. Und in der Lohnarbeit pervertiert sich das. Wir schaffen eine Welt, in der wir fremd sind, über die nicht mehr wir bestimmen, sondern die über uns bestimmt. Das ist Entfremdung im ersten Sinne, Entfremdung vom Produkt. Zweitens betrachtet Marx dann die Entfremdung nach der Seite der Tätigkeit. In der Lohnarbeit gehört uns nicht nur das Produkt nicht, sondern die Tätigkeit selbst gehört uns nicht. Wir sind ja einen Vertrag eingegangen, nach welchem der Kapitalist über unsere Tätigkeit verfügt während der Arbeitszeit. Also schon unser Tun gehört uns nicht mehr. Und auch hier versucht Marx, den moralischen Skandal herauszuarbeiten, indem er so eine Figur der Perversion benutzt. Er sagt, dass in der Lohnarbeit daher unsere Tätigkeit zu einem bloßen Mittel degradiert wird, zu einem Mittel der Bedürfnisbefriedigung. Und das möchte ich ganz kurz kommentieren, weil es ganz zentral ist und es ist eigentlich wichtig zu wissen, was dahinter steckt, damit man diese Gedankenfigur kontrolliert benutzen kann. Marx ist hier einer moralischen Perversion auf der Spur und er versucht, die einzufangen durch den Begriff des Mittels, dass etwas zu einem bloßen Mittel wird. Ja, das heißt, er appelliert an die Begriffe von Mittel und Zweck. Und das ist ein Gedankengang, der eigentlich kantianisch ist. Ja, den finden wir in der Metaphysik der Sitten von Kant, wo Kant genau das von dem Menschen sagt. Der Mensch ist kein Mittel, sondern muss immer als ein Zweck an sich selbst betrachtet werden. Ja, wir instrumentalisieren uns permanent gegenseitig. Ja. Auch Sie instrumentalisieren mich gerade, ja, indem Sie erhoffen, dass ich Ihnen irgendetwas Interessantes erzähle. Ja, dann bin ich nicht mehr ich als Individuum, sondern der Vortragende. Ja. Aber Sie tun das auf eine Art und Weise, die Sie nicht davon abhält, mich auch als Zweck an mir selbst zu betrachten. Und deswegen ist es für Kant in Ordnung. Ja. Also, wir dürfen niemals uns auf ein Verhältnis einlassen, welches uns daran hindert, jemanden auch als einen Zweck an sich selbst zu betrachten. Ja? Ich denke, dass diese Unterscheidung, die hat schon einen Kern. Ja? Man kann zeigen, dass ein Verhältnis, wie wir es jetzt eingegangen sind, legitim ist. Aber denken Sie daran, stellen Sie sich vor, Sie würden auf dem Schwarzmarkt ein Spenderorgan erstehen. Ja? Das ist ein ganz anderer Fall. Ja? Da heißt es, ich meine, das Organ kommt irgendwo her. Ja, irgendwo in der dritten Welt ist ein Mensch aufgewachsen, dem dieses Organ entnommen wurde. Und dieser Mensch wird dann wirklich zu einer Ressource degradiert. Er wird auch zu einem Mittel, aber auf eine Art und Weise, dass er nicht mehr als ein Zweck an sich selbst betrachtet werden kann. Ja, weil er im schlimmsten Fall ja sogar stirbt durch die Entnahme des Organs. Ja, das heißt, er ist wirklich ein bloßes Mittel für die Reproduktion ihres Lebens. Ja, und da sieht man schon, das sind unterschiedliche Fälle, die man auch unterschiedlich bewerten sollte. Und daher hatte Marx das auch. Ja, diese Vorstellung, dass man aus etwas, was ein Zweck an sich selbst sein sollte, ein bloßes Mittel macht, sprich, dass man es instrumentalisiert. Und genau das wendet Marx dann auf die Lohnarbeit an. Ja? Er sagt, Arbeit ist ja eigentlich kein Mittel, denn erinnerlich wird der Mensch in der Arbeit erst er selbst. Er wird in der Arbeit überhaupt erst zum Menschen und insofern ist Arbeit nie bloßes Mittel, sondern auch immer Zweck an sich selbst. Und genau das geht in der Lohnarbeit verloren. Ja? Das, wodurch wir eigentlich zum Menschen werden, wird zu einem bloßen Mittel der Bedürfnisbefriedigung. Das ist eine Perversion des Mittel-Zweck-Zusammenhangs und das fasst er in ganz unnachahmliche Worte. Ich meine, dafür schätzt man den jungen Marx auch, dass er irgendwie literarisch genial ist. Ja, das heißt, er liefert permanent beeindruckende Zitate, auch wenn diese Zitate dann immer explikationsbedürftig sind. Ja. Und hier möchte ich beides machen. Ich möchte Ihnen einerseits das geniale Zitat liefern, andererseits auch zeigen, dass man es genau interpretieren kann. Und zwar heißt es bei Marx, es kommt daher zu dem Resultat, dass der Mensch, der Arbeiter, nur mehr in seinen tierischen Funktionen, Essen, Trinken und Zeugen, höchstens noch Wohnung, Schmuck etc., sich als freitätig fühlt und in seinen menschlichen Funktionen nur mehr als Tier. Das Tierische wird das Menschliche und das Menschliche das Tierische. Ja, so beschreibt er den Skandal der Lohnarbeit. Das Tierische wird das Menschliche und das Menschliche das Tierische. Das ist einerseits genial, aber andererseits auch präzise. Denn was er damit meint, erstens, das Tierische wird das Menschliche. Das Tierische, das sind wirklich unsere körperlichen Funktionen. Ja, wie er beschrieb, Essen und Zeugen und solche Dinge. Ja. Das Tierische wird das Menschliche bedeutet, im Kapitalismus ist der Arbeiter im Grunde darauf reduziert. Ja, er führt das Leben eines Tieres. Ja, das ist die erste Hälfte. Zweitens, und das Menschliche wird das Tierische. Und das ist eigentlich, das macht den Skandal erst komplett. Das Menschliche ist ja nichts anderes als die Arbeit, wie wir gelernt haben. Ja, die Tatsache, dass wir unsere Natur, dass wir der Natur nicht ausgeliefert sind, sondern in der Natur bewusst agieren und uns diese Natur aneignen. Ja, und dadurch werden wir eigentlich zu Menschen, aber genau diese Potenz der Arbeit wird im Lohnarbeitsverhältnis uns genommen. Ja, wir stellen ja bloß mehr Waren für den Markt her. Ja, und insofern werden wir in dem, wodurch wir eigentlich Menschen werden könnten, auf das Tiersein zurückgeworfen. Ja, und so erklärt sich dann diese Perversion von beiden Seiten. Das Tierische wird das Menschliche und das Menschliche wird das Tierische. Diese Analyse treibt Marx dann noch in einem dritten Schritt weiter. Also erinnerlich, Entfremdung 1 hieße Entfremdung von dem Produkt, was wir herstellen. Wir produzieren eine uns fremde Welt. Eigentlich könnten wir zu Hause in dieser Welt werden und über die Welt bestimmen. Tatsächlich bestimmt die Welt in höherem Maße über uns. Zweitens, wir sind entfremdet von unserer eigenen Tätigkeit, die wir nicht mehr als Selbstrealisierung der Gattung erfahren, sondern im Gegenteil, ja, sie macht uns tierisch. Und drittens steigert Marx das dann noch von einer Entfremdung der Gattung, was damit zu tun hat, dass wir im Gegensatz zu anderen Menschen halt bewusste Agenten sind. Ja? Das heißt, wenn man einen Ochsen oder einen Gaul einspannt, um eine Maschine sein Leben lang rund zu drehen, ja, wie man es in so einem Göppel macht, ja, das mag abstoßend und brutal sein, aber im Grunde kann man sich sagen, naja gut, wenn der Ochse kein Bewusstsein hat, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Ja? Der Mensch aber hat ein Bewusstsein. Ja? Er weiß, dass er die nächsten 20 Jahre dort rundlaufen wird, bis der Körper schlapp macht. Ja? Und das ist natürlich ein Skandal von einer ganz anderen Güte. Das kommt noch einmal dazu. Ja? Auf diesen Begriff des Bewusstseins rekurrierte Marx im ersten Analyseschritt ja noch gar nicht. Da sagte er nur, dadurch, wodurch wir eigentlich Herr der Welt werden sollen, werden wir immer weiter geknechtet. Aber zusätzlich geschieht das auch noch so, dass wir es bewusst erleben. Und das macht die Knechtung dann vollendet. Das ist dann der dritte Schritt in seiner Entfremdungsanalyse. Wir werden tatsächlich von unserem eigenen Menschsein entfremdet. Ja? Das, was eigentlich uns als Menschen ausmacht, wird für uns in gewisser Weise zur Falle. Ja, der Kapitalist setzt uns da ein, wo halt der bloße Ochse nicht mehr zureicht. Der Ochse kann im Kreis gehen, aber mehr nicht. Da, wo man ein bisschen Intelligenz braucht, muss dann der Arbeiter her. Ja, weil er eben ein bisschen Intelligenz hat. Aber im Grunde ist er auch nur der Ochse und erlebt es auch nicht. Ja? Und diese gesamte Analyse fasst Marx dann in einem einzigen Satz zusammen, mal wieder so ein Schmankerl. Die Aneignung erscheint als Entfremdung, die Entfremdung als die wahre Einbürgerung. Und das soll heißen, die Aneignung erscheint als Entfremdung, die Tätigkeit, durch die wir uns eigentlich die Welt aneignen, dadurch machen wir sie uns immer nur noch fremder. Und zweitens, die Entfremdung erscheint als die wahre Einbürgerung, das heißt natürlich, die Lohnarbeit, das ist die zentrale Integrationsmatrix einer modernen Gesellschaft. Dadurch, dass wir einen Lohnarbeitsvertrag haben, gehören wir dazu. Ja, dadurch werden wir erst zu Bürgern. Ja, der große Schritt ist der Arbeitsmarkt. Ja, die große Trennlinie, das ist die zwischen Arbeitern und Arbeitslosen. Ja, das ist der Schritt der Einbürgerung. Das wollte ich Ihnen zu diesem dritten Aspekt sagen. Ja, Arbeit ist Selbstrealisierung der menschlichen Gattung. Und auch hier sehen wir wieder die Utopie und die Dystopie. Die Utopie lautet einfach, dass wir uns in der Arbeit die Welt aneignen, die Welt zu unserem Zuhause machen. Die Dystopie, die im Kapitalismus realisiert ist, lautet, genau das Gegenteil passiert. Wir machen uns die Welt immer fremder. Ja, wir ruinieren sie ökologisch, das war schon im zweiten Aspekt ausgesprochen, aber vor allem, wir reduzieren unsere Macht immer mehr, ja, indem wir Reichtum schaffen, der über uns bestimmt, ja, statt dass wir über ihn bestimmen. Habe ich noch ein paar Minuten um den vierten Aspekt? Ja? Okay. Dann möchte ich noch mit dem vierten Aspekt abschließen. Den vierten Aspekt hatte ich genannt, die Arbeit geschieht gesellschaftlich vermittelt. Das heißt, sie geschieht im Kollektiv, sie geschieht arbeitsteilig und sie geschieht an Maschinen. Die Arbeitsteilung, die nimmt im Denken des jungen Marx auch in der deutschen Ideologie wieder eine ganz prominente Stellung ein. Marx und Engels liefern da so eine wahre Naturgeschichte der Arbeitsteilung. Sie beginnen damit, dass die Arbeitsteilung im Grunde durch die biologische Geschlechterteilung schon vorgezeichnet ist. Ja, das ist der Kern. Daraus entwickelt sich naturwüchsig dann langsam eine Arbeitsteilung, die im Grunde kulminiert in der Teilung zwischen geistiger und körperlicher Arbeit. Und diese Arbeitsteilung, die hat mehrere Konsequenzen für den Menschen. Das erste ist die Spezialisierung. Ja, Menschen spezialisieren sich und werden damit, geraten damit in gewisser Weise in eine Falle. Ja, sie sind eigentlich von Natur aus Universalisten. Ja, durch unsere Verfassung, also unsere geistige und körperliche Verfassung, können wir eigentlich etliches machen, aber diesen Reichtum können wir nicht ausschöpfen, sondern wir werden zu einem Spezialwerkzeug. Ja, der eine wird zum Hammer, der andere zur Zange, der dritte zur Bohrmaschine und tut dann nur noch das. Ja, also da erleben wir eine Verengung. Eine zweite Folge der Arbeitsteilung ist für Marx und Engels die Ungleichverteilung. Ja, das beginnt in der Arbeitsteilung, ja, die halt nicht nur eine Spezialisierung ist, sondern die auch eine Wertung mit sich bringt. Ja, dadurch gelangen auch Machtgefälle in die Welt, sodass sich zum einen die Reichtümer ungleich verteilen und dann zum anderen, das ist dann die Steigerung, es auch dazu kommt, dass manche nur noch arbeiten, ohne in den Genuss der Früchte ihrer Arbeit zu kommen und andere in den Genuss dieser Früchte kommen, ohne noch zu arbeiten. Ja? Etwas, was ja auch in unserer Gesellschaft besteht. Ja? Also arbeitsloses Einkommen umfasst ja nicht nur Hartz IV, sondern auch die Kapitalrendite. Ja? Das ist die Arbeitsteilung. Ein zweiter wichtiger Aspekt der gesellschaftlichen Vermittlung der Arbeit ist die Tatsache, dass Menschen an Maschinen arbeiten. Und das ist etwas, was Marx reflektiert in einem kleinen Unterkapitel der Grundrisse, ein kleines Kapitel, welches bekannt geworden ist als das Maschinenfragment, wo Marx eine sehr eindringlich interessante Analyse der Fabrikarbeit liefert. Er beschreibt dort das, was er als das automatische System der Maschine beschreibt, ja, also wirklich so eine große Megafabrik, ja, es ist fast Science Fiction, was er dort liefert, ja, wie er so einen Industriekomplex beschreibt. Und in diesem Komplex, in dieser Systemmaschine, detektiert er genau wieder die Perversion, wie wir sie jetzt schon oft kennengelernt haben. Er sagt, eigentlich ist die Maschine doch ein Werkzeug in den Händen des Menschen. Ja, aber in so einer industriellen Maschine passiert genau das Gegenteil. Jetzt wird plötzlich der Arbeiter zu einem Werkzeug der Maschine. Ja, der Arbeiter wird sozusagen zu einem Bauteil, zu einer Art Zahnrad. Ja, er sagt, es kann durchaus auch ein intellektuelles Organ sein, wie er sagt. Ja, manchmal ist halt nicht nur der Handgriff nötig, sondern auch ein bisschen Grips. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Grips trotzdem eingespannt ist an einem Transmissionspunkt der Maschine, ja, sodass der Arbeiter zum Teil der Maschine wird. Und da sehen wir wieder die Figur dieser Perversion, ja, nicht die Maschine als Werkzeug in unserer Hand, sondern wir als Werkzeug in der Hand der Maschine. Nicht wir eignen uns mit der Maschine die Welt an, sondern die Welt eignet sich uns als Teil der Maschine an. Diese Maschine erweist sich dann aber in der näheren Analyse als hochgradig uneindeutig und als geradezu revolutionär. Und das ist dann interessant. Und diesen Punkt macht Marx an der Beobachtung fest, dass dank der Maschine die Produktivität der Arbeit ungeheuer steigt. Ja? Und das ist für den Kapitalismus selbst etwas hochgradig Doppelbödiges, wie Marx dann sehr schön herausarbeitet. Ja, denn einerseits gerät das Kapital, wie Marx schreibt, durch diese enorme Produktivitätssteigerung in einen Widerspruch zu sich selbst. Ja, die Maschine sei der prozessierende Widerspruch, sagt er dann noch in diesem idealistischen Duktus. Was er damit meint, ist schwer zu sagen. Er analysiert es vor allem auf begrifflicher Ebene. Er sagt, na schaut euch doch mal an, ist das nicht merkwürdig? Der Kapitalismus setzt die Arbeitszeit als Maß der Werte. Aber diese Arbeitszeit reduziert er dann immer weiter. Ja? Und macht es eigentlich obsolet. Da weist der Kapitalismus begrifflich schon über sich selbst hinaus, verweist auf etwas anderes. Ja? Leider bleibt er in den Grundrissen auf dieser rein begrifflichen Ebene stehen. Es deutet sich so manchmal zwischen den Zeilen an, dass es nicht nur auf begrifflicher Ebene, sondern auch wirklich auf handfester, praktischer Ebene einen Widerspruch gibt. Später wird Marx das als eine Überproduktionskrise bezeichnen. Ja, also dadurch, dass die Maschine die menschliche Arbeit immer weiter obsolet macht. Eigentlich könnte das ja der Weg ins Paradies sein. Ja? Wir emanzipieren uns von der Notwendigkeit der körperlichen Arbeit. Im Kapitalismus geschieht aber genau das Gegenteil. Es wird immer mehr Arbeitslosigkeit produziert. Aber Arbeitslosigkeit bedeutet eben, dass die Konsumenten wegfallen. Ja? Und das ist dann eine klassische Überproduktions- oder Unterkonsumptionskrise. Ja? Und das in den Grundrissen deutet sich das nur ganz leicht an. Im Kapital wird es dann ausgearbeitet sein, dass der Kapitalismus da eine eigene Krise anstößt. Und das sieht Marx dann wirklich als die Chance, da herauszukommen. Ja, die Weiterentwicklung der Maschinerie. Sie wissen, dass es auch im 19. Jahrhundert, noch im 18. Jahrhundert vor allem, aber dann auch noch im 19. Jahrhundert die sogenannten Maschinenstürmer gab. Das heißt Arbeiter, die sich durch die Industrialisierung, durch die Einführung von Maschinen um ihre Arbeitsmöglichkeit betrogen sahen und deswegen auf die Maschinen losgingen. Ja, die zerhauten, damit sie noch die Möglichkeit haben zu arbeiten. Und Marx hat das vehement kritisiert. Er hat gesagt, nee, wir müssen die Maschine muss halt unser Werkzeug bleiben. Wir dürfen nicht zu ihrem Werkzeug werden und damit zum Werkzeug des Kapitals. Wir müssen uns die Maschine aneignen, aber die Maschine verweist dann tatsächlich auf eine andere Gesellschaft, auf eine kommunistische Gesellschaft, in der die Arbeit immer weniger notwendig wird. Und was wartet dann in dieser neuen Gesellschaft? Das verdient vielleicht noch ganz abschließend einen kleinen Kommentar. Natürlich nicht die Faulheit. Ja? Der Schwiegersohn von Karl Marx, Paul Lafargue, hat genau dafür optiert. Ja, er hat dieses berühmte Büchlein geschrieben, Das Recht auf Faulheit. Ja, wo er gesagt hat, also dieses sauige Bürgertum im 18. Jahrhundert, da haben sie noch die Leibesfreuden gepriesen, ja, aber heute heißt es nur noch Arbeit, Arbeit, Arbeit und dagegen müssen wir eigentlich rebellieren. Ja, wir müssen wir brauchen kein Recht auf Arbeit, wie es in der Französischen Revolution zum ersten Mal angedacht wurde und dann in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen von 1948 tatsächlich auch expliziert wurde. Er sagte, das ist eigentlich der falsche Weg, was wir brauchen, ist ein Recht auf Faulheit. So hätte Marx es nicht gesehen. Ja? Durch die Industrialisierung entsteht überflüssige Zeit, ja? Es wird arbeitslose Zeit erzeugt und diese Zeit sollten wir nicht mit Faulheit verbringen, sondern naja, mit etwas, was Marx als Tätigkeit bezeichnet. Ja, damit wir das mit einer konkreten Vorstellung verbinden können, möchte ich abschließend noch ein kleines Zitat aus der deutschen Ideologie vorlesen. Das ist einer der wenigen Momente im marxischen Werk, wo er sich so zum Utopischen hinreißen lässt. Ja? Sie wissen, im Kapital zum Beispiel schrumpft das auf eine kleine Zeile zusammen. Ja? Da heißt es an einer Stelle, stellen wir uns zur Abwechslung einen Verein freier Menschen vor. Mehr sagt er nicht zu seiner Utopie. Ja? 20 Jahre vorher war er noch ein ganz bisschen redseliger. Genau an der Stelle, wo er davon spricht, dass wir durch die Arbeitsteilung zu unfreiwilligen Spezialisten werden, die in ihrem Spezialistentum gefangen sind. Und da skizziert er dann das Gegenbild und sagt, naja, im Kapitalismus ist das so, während in der kommunistischen Gesellschaft, wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun. Morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Ja, das ist also seine Utopie, die Utopie nicht einer Faulheit, sondern eines tätigen Lebens, also durchaus eines arbeitsreichen Lebens, aber in welcher die Arbeit doch ein Faktor der menschlichen Emanzipation bleibt, was sie in der Form der Lohnarbeit aber nicht sein kann. Ja? Und man bedenke das, und das ist jetzt wirklich mein letztes Wort, man bedenke die Tragweite dieser Analyse. Ja? Marx analysiert die Lohnarbeit und er sagt, der Skandal ist im Grunde so fundamental. In der Lohnarbeit, da geht es gar nicht darum, dass die Menschen elend sind, dass das Lebensniveau nicht stimmt oder so. Im Grunde wird in der Lohnarbeit das menschliche Wesen negiert. Ja? Das, wodurch wir zu Menschen werden, wodurch wir uns die Welt aneignen, wird gegen uns gewandt. Ja? So fundamental ist der Skandal. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.